Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Pfarrer Ernst Sieber, bekannt als der Mann mit dem weißen Bart, dem schwarzen Schlapphut und dem weißen Halstuch. Bekannt als einer, der seit Jahrzehnten in Zürich auf der Gasse unterwegs ist und Menschen in Not hilft. Vor 25 Jahren gründete er die Stiftung Sozialwerke Pfarrer Sieber, die mehrere Projekte unter einem Dach vereinen. Und es werden immer mehr. Brothausen, eine kleine Siedlung für Obdachlose, ist seit gut einem Jahr in Betrieb. Katrin Uelci hat Brothausen in Zürich-Affoltern besucht.
Das zweistöckige, langgezogene Gebäude steht etwas verborgen hinter einer Fabrik unweit der S-Bahn-Station Zürich-Affoltern. Die gelben und hellgrünen Türen und Fassadenteile stechen gleich ins Auge. Dahinter liegen Wiesen und Hügelzüge, ein freundlicher Ort. Das findet auch der 42-jährige Robert Henke, der seit einem Jahr in Brothausen lebt.
Du bist nicht allein, du hast Freunde und man hat auch Unterstützung. Wir haben immer wieder etwas zu tun, was einfach da so ein bisschen unsere Arbeiten verteilt und so. Und jeder hat auch noch seine Ämter. Ja, und so, dass du wieder ein bisschen in den Alltag reinkommst. Weil auf der Strasse geht das dann auch ein bisschen verloren.
Robert Henke stürzte nach einem Todesfall in der Familie mit Alkohol und anderen Drogen ab, verlor Wohnung und Job, war 8 Monate obdachlos, bis er über einen Freund zu den Sozialwerken Pfarrer Sieber kam. Hier hat er nun Ruhe gefunden und will sein Leben neu ordnen. Brothausen beherbergt momentan 30 Personen, 26 Männer und 4 Frauen. Eine von ihnen ist Elisabeth Leupi, seit kurzem im AHV-Alter. Sie wird von vielen hier Mami genannt. Sie ist die gute Seele in Brothausen.
Ich bin da, weil ich obdachlos war. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Und ich habe dann die Wohnung aufgegeben und bin dann zuerst bei der Kollegin gewesen, nachher beim Sohn. Und der ist leider nicht gegangen, wegen seiner Freundin. Sie hat das nicht wollen haben. Und hat mir gesagt, ich müsse gehen auf die Strasse raus. Und bin dann von einer Minute auf die andere auf der Strasse gewesen.
Auf der Gemeinde konnte man ihr kein Notzimmer verschaffen. Deshalb verwies man Elisabeth Leupi an die Sozialwerke Pfarrer Sieber, die sie sofort aufnahmen. Freunde von früher hat sie heute keine mehr.
Haben sich alle abgewiesen jetzt. Ich sehe gerade bei der Anständigen und darum ist alles vorbei, leider.
Es schmerzt sie, dass sie von allen fallen gelassen wurde, selbst von ihrem eigenen Sohn. Brothausen hat ihr nun aber eine neue Familie gegeben.
Ich habe da sehr viele Freunde gefunden, wahre Freunde, die wirklich zu einem stehen. Und wir reden auch sehr viel über alles und kommen auch viel zu mir. Ich gehe viel zu den anderen in die Häuser. Also, es ist ein super tolles Verhältnis, das wir hier haben.
Elisabeth Leupi hofft bald schon eine eigene Wohnung zu finden und freut sich auf diesen Moment. Andererseits schmerzt es sie auch, Brothausen zu verlassen. Denn hier hat sie mehr als nur ein Obdach gefunden.
Es wird schon Tränen geben, wenn ich von da gehe. Ja, das geht's ganz sicher. Ich werde auch den Kontakt behalten mit den Leuten. Also, ich will es nicht missen, ich will es nicht aufgeben. Es sind wirklich tolle Freunde, die ich hier kennengelernt habe.
Brothausen ist viel mehr als eine reine Notunterkunft. Brothausen ist ein Ort, an dem Menschen zur Ruhe kommen und vorübergehend eine Heimat finden. Der Gründer der Sozialwerke, Pfarrer Ernst Sieber, ist nicht mehr im operativen Geschäft tätig. Als Ehrenpräsident sei er aber nach wie vor das Gewissen der Stiftung, betont der Gesamtleiter Christoph Zink. Siebers Geist sowie die christlichen Werte seien nach wie vor das Fundament ihres Engagements.
Wir stellen uns auf den Boden des Evangeliums, in der Tradition, in der Nachfolge Jesu, der dem Primat der Liebe gefolgt ist. Also den Menschen das zugesprochen, das abgefragt hat, was im Hier und Jetzt dienlich ist, dass es Bedrohten, Schwächeren, Verwahrlosten besser geht oder dass sich in ihrem Leben etwas ändert. Und der den Bedürfnissen gefolgt ist und der auch mal bereit war, Gesetze und Regeln zu brechen, wenn es darum ging, einem Menschen eben wirklich nachhaltig zu helfen.
In dieser Tradition verhalten sich auch die Mitarbeitenden der Sozialwerke und wenden zwischendurch auch unkonventionelle Methoden an, um gehört zu werden.
Wir haben schon Menschen mit auf Ämter genommen und sie auf den Schalter gehockt und gesagt, so, und wir bleiben jetzt da, bis die zuständige Fachperson sich bewegt und wir davon ausgehen können, dass der Herr so-und-so, der da sitzt, zu seinem Recht kommt. Haben auch schon mit einer Fasnachtsmusik vor einem Gemeindehaus aufgespielt, zum hellen Entzücken der Passanten und zum Ärger der Mitarbeitenden dort. Und es geht nicht darum, etwas durchzudrücken, es geht einfach darum, etwas in Gang zu setzen, was dieser Person zusteht. Und es gibt Leute, die brauchen da ein bisschen mehr Nachhilfe als andere.
In den 25 Jahren ihrer Existenz ist die Stiftung Sozialwerke Pfarrer Sieber auch ein Partner geworden, den man auf Sozialämtern und bei Behörden ernst nimmt. Und man arbeitet gut zusammen. Die Stiftung beschäftigt heute 180 Angestellte plus zahlreiche Freiwillige und baut dort neue Projekte auf, wo sie am dringendsten sind. Diesem Erfolgsmodell wird auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen, denn es warten neue Herausforderungen. Besonders Sorgen machen Christoph Zink heute die vielen Jungen, 14-, 15-, 16-Jährige, die aus allen Strukturen fallen und auf der Straße leben.
Dann greift nichts mehr, kein Timeout, keine Jugendpsychiatrie, gar nichts mehr. Und das passiert früher, als in den Systemen vorgesehen ist. Und die stehen dann auf der Straße, die finden wir dann wirklich auf der Straße und zum Teil in einem elenden Zustand. Sie fallen aber in der Öffentlichkeit nicht auf, sie sind proper gekleidet, sie sind also der Obdachlose da im Hirtenteppich und mit dem Bart, der da, wo die Fliegen rumschwirren, das gehört definitiv der Vergangenheit an. Und das macht es für diese Jungen so schwierig, aber die sind da. Und da bewegt sich einiges, was wir mit Sorge beobachten.
Da gibt es also auch in Zukunft noch viel zu tun für die Sozialwerke Pfarrer Sieber. Das war ein Beitrag von Katrin Uelci zum 25-Jahr-Jubiläum der Sieberwerke. Heute zeigt das Filmpodium Zürich die Premiere des Schweizer Dokumentarfilms «Casa de Minas – Das Heiligtum verstaubt». Darin geht es um die letzten Voodoo-Priesterinnen im Tempel von São Luís in Brasilien. 6 Jahre lang haben Hili Heimgruber und Jens Wörnle an diesem Film gearbeitet. Inzwischen sind zwei der letzten drei Priesterinnen schon verstorben. So ist ein echtes Dokument entstanden, das mit viel Einfühlung, aber ohne Kitsch und Grusel zum Verschwinden eines afro-brasilianischen Kultortes erzählt. Judith Wipfler berichtet.
Die Casa das Minas, der Voodoo-Tempel, ist ein schlichtes, einstöckiges Wohnhaus mit grünen Innenhöfen. Die Casa ist aufgeräumt, ruhig und ja auch etwas verstaubt. Die alten Priesterinnen sind wortkarg. Das Geheimnis der Voodoos zu hüten, ist ihre Aufgabe. Über ihren königlichen Kult und die Voodoos will auch die Oberpriesterin Donna Denis nicht wirklich sprechen.
Non sei, non vi. Pronto. Isso eu gravei bem. Era criança, não tinha conversa.
Noch seien hier überall Voodoos, diese götterähnlichen Geistwesen unterschiedlichsten Charakters. Die Voodoos, sagt Donna Denis, sie würden alles und jeden hier beobachten, alles in der Casa sehen und hören. Davon sieht und hört man im Film aber nichts. Da ist nichts Übersinnliches und da wird von den Filmemachern dankenswerterweise auch nichts mit Effekten dazu erfunden. Ihr Film erzählt langsam und leise, geht sparsam mit Tönen und Musik um, sodass erst gar keine Gruselstimmung aufkommt. Eindrücklich sind allein die drei alten Frauen, die Furchen in ihren dunklen Gesichtern, die zerknautschten alten Körper, ihr schwerfälliger Gang. Donna Denis kam vor über 60 Jahren als junges Mädchen in den Tempel. Ihr Vater hatte die Mutter mit den 6 Kindern sitzen lassen. Das kommt vor in Brasilien. Die Filmautorin erzählt weiter.
Ich müsse wissen, sagt Denis, dass sie als Frauen und besonders als Schwarze außerhalb des Tempels zur untersten Klasse gehörten. Sie hätten viele Aufgaben und große Verantwortung innerhalb des Kults gehabt. Trotzdem mussten sie natürlich arbeiten gehen. Die allermeisten in den vielen Textilfabriken in São Luís. Obwohl diese Arbeit hart und der Lohn jämmerlich gewesen wäre, hätte sie auch Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bedeutet.
Und dieses harte Leben ist den Frauen auch anzumerken. Da entsteht kaum mehr Ekstase oder gar wildes Zucken. Wenn sie hier ihre Lieder singen oder einmal etwas zu tänzeln beginnen, dann braucht das ihre ganze Lebenskraft. Immer seltener werden Donna Denis und ihre Schwestern so zu Medien, in die die Voodoos einfahren, durch die sie sprechen, beraten und heilen.
Die Voodoos singen alte Lieder aus Dahomey in Afrika. Es sei ihre Konversation, sagt Denis. Sie erzählten von ihrer Herkunft, ihren Aufgaben und ihrem Schicksal.
Ganz langsam baut der Film etwas Spannung auf. Der Tempel bereitet sich über Wochen auf ein mehrtägiges Fest vor. Die ehrenamtlichen Trommler werden gerufen, im richtigen Leben Kaugummiverkäufer. Die Köchinnen kommen herbei und beginnen, Berge von Essen zuzubereiten. Töchter und Enkelinnen der Priesterinnen helfen in der Küche oder beim Abstauben. Wohl weniger den Voodoos als ihren Omas zuliebe. Das Fest beginnt dann auf der Straße mit einer Prozession, die wie eine ganz normale katholische Prozession abläuft. Auch das fängt die Filmemacherin Hilli Leimgruber ein.
Ich habe erfahren, dass zu Zeiten der Sklavenverfolgung alle Voodoo-Zeremonien an Festtagen der katholischen Heiligen stattfanden. So wird in der Casa das Minas bis heute unter dem Deckmantel des heiligen Sebastian das Fest des Voodoo Toi Akossi gefeiert.
Diese christliche Camouflage des Kults wird noch an anderer Stelle deutlich, wenn die Priesterin barfuß in weißem Kleid eine Messe besucht. Hier hätte der Doc-Film etwas mehr Hintergrundwissen liefern können. Das Team hatte sich aber dafür entschieden, die Begegnungen in den Vordergrund zu stellen, die poetischen Bilder, die Gesichter der Frauen sprechen zu lassen. Das ist auch eine gute Entscheidung, denn um die Würde dieser afro-brasilianischen Frauen aus der bettelarmen Unterschicht, um die geht es hier. Eine Würde und Identität, die ihnen der Voodoo-Kult einst wie in einer Gegenwelt zuerkannte. Mit dem Tod der letzten Priesterinnen der Casa das Minas verschwindet nun auch diese Gegenwelt aus der Realität Afro-Brasiliens.
Judith Wipfler über den Dokumentarfilm Casa das Minas, das Heiligtum verstaubt. Der Film, den die Schweizerin Hilli Leimgruber zusammen mit Jens Wörle realisiert hat, wird heute um 11 im Filmpodium Zürich uraufgeführt. An diesem Sonntag wird in christlichen Gottesdiensten auf der ganzen Welt der Menschen in Ägypten gedacht. Auch die Schweizer Bischöfe solidarisieren sich in einem Gebetsaufruf mit den koptischen Christinnen und Christen. Die Lage der Kirchen in Ägypten und im Nahen Osten ist besorgniserregend. Judith Wipfler mit den Meldungen.
Für Syrien befürchtet jetzt der Ökumenische Weltkirchenrat gar die Auslöschung des Christentums. Syrien ist die Heimat frühester christlicher Gemeinden. Durch den Bürgerkrieg ist die Abwanderung christlicher Familien aus Damaskus und Aleppo nun nochmals verstärkt worden. Bereits hätten 60.000 von den vormals 80.000 Christen Aleppo verlassen. Es stehe zu befürchten, so der Weltkirchenrat, dass sie niemals mehr zurückkehren würden. Auch der maronitische Patriarch Becherarei befürchtet den endgültigen Untergang des Christentums in der Region, einschließlich Ägyptens. Wir sind gegenwärtig Zeuge einer totalen Zerstörung dessen, was die Christen in 1400 Jahren aufbauen konnten, sagte Rai in einem Interview mit Radio Vatikan. Daran sei auch der Westen schuld, sagte Rai weiter. Aus wirtschaftlichen Eigeninteressen heraus habe der Westen mit finanzieller Unterstützung dazu beigetragen, die interkonfessionellen Konflikte zwischen Schiiten und Sunniten in der islamischen Welt zu befeuern. In Tschechien hat sich erstmals ein römisch-katholischer Bischof gegen die anhaltende Anti-Roma-Hetze gewandt. Bischof František Lobkovič fand deutliche Worte gegen den Rassismus im Land und mahnte Respekt vor der Würde eines jeden Menschen an. Bischof Lobkovič appellierte an das tschechische Volk, sich nicht weiter von Rechtsradikalen zu Hass und Gewalt gegenüber den Roma anstacheln zu lassen. Auch für dieses Wochenende haben Rechtsextreme wieder Anti-Roma-Märsche angekündigt. In der Vergangenheit kam es dabei bereits zu blutigen Straßenschlachten in Tschechien. Der St. Galler Kirchenratspräsident Dölf Weder übt heftige Kritik an den Reformplänen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds SEK. Der SEK will sich per 2016 eine neue Verfassung geben und auch einen neuen Namen, nämlich EKS, Evangelische Kirche Schweiz. Weder sagte, der Verfassungsentwurf mache aus dem Präsidium eine Art Bischof oder nationalen Pfarrer. Einzelne Reformvorschläge seien zutiefst unreformiert und undemokratisch. Peter Schmid vom SEK hingegen sagte, man habe keine Angst vor dem Begriff Bischof. Aus anderen Kantonalkirchen habe er Zustimmung zum Verfassungsentwurf erfahren. Die Diskussion darum wird wohl noch die nächsten Jahre andauern. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund SIG kritisiert die Nominierung Jean Ziegler für den beratenden Ausschuss des UN-Menschenrechtsrates. Laut SIG würde mit Ziegler ein Zitat bekennender anti-westlich eingestellter Provokateur für einen der drei Sitze des westlichen Blocks im Ausschuss vorgeschlagen. Zieglers Verbundenheit mit mehreren Diktaturen sei bekannt. In einem Brief appelliert der SIG an Bundesrat Didier Burkhalter, sich von Ziegler zu distanzieren, da dieser sich bisher nur sehr einseitig für Menschenrechte eingesetzt habe. Die reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn steht zu ihrer Pfarrerin Ella de Groot. In unserer SRF-Sendung Perspektiven von Mitte Juli hatte die Pfarrerin von ihrer Leidenschaft für das Pfarramt und von ihren Glaubenszweifeln gesprochen. An einen personalen Gott etwa könne sie so nicht glauben. Die Sendung hatte einen Medienrummel ausgelöst, auch ausländische Zeitungen berichteten darüber, oft jedoch verkürzt. Der Berner Synodalrat sieht nun auch keine Veranlassung, sich von Frau de Groot zu distanzieren, da sie Gott nicht leugne. Sie verkünde das Evangelium nach bestem Wissen und Gewissen, so wie es ihr Auftrag sei.
Soweit Judith Wipfler und soweit unser Magazin Blickpunkt Religion für heute.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.